Er ist treu. Ich möchte noch mal weiterfahren. Letzten Sonntag ja das Thema gehabt. Gemeinde als Spital, als Krankenhaus. Und irgendwie bin ich noch mal beim gleichen Text stehen geblieben, beim Matthäus 9, 9 bis 13. Gottes Barmherzigkeit, die allen gilt. Ja, unser Gemeindeblättchen. Wer haben wir denn da? Der Herr Lang, lange Nase, oder wie der auch heisst. Der muss überall gegen seine Nase reinstecken. Was da alles durchwühlt. Ach ja, gestern war sein Zacken sogar so rot, dass er ständig seine Hand vor Gesicht gehabt hat. Er hat seine Nase bei Frau Unordnung reingesteckt, um ihn mal ein bisschen zu weit. Und was er ertappt hat, hat sie die Tür dermassen zugeschlitzt, dass er gerade die Nase geschnitzt hat, ohne Nasenlumpen. Das hätte ich gerne gesehen. Ja gut, komm, teilen wir mal nicht allzu hoch ein. Vielleicht so der Stempel hier, der bekommt er her und ja, vielleicht so, ja, zu hoch, ja, nicht oben. Man geht in die unterste Schublade, oder? Aber so in die vielleicht, hä? Wer haben wir denn da als Nächstes in unserem Dorfblättli? Frau Langfing, ja, sie kann es einfach nicht lassen, an einem Container vorbeizulatschen, ohne etwas rauszufischen. Was die alles zusammenkratzen. Ihr Haus gleicht bereits schon einem Küderhaufen. Was hast du gesehen, Marie? Ja, ich habe es auch gehört. Der Gemeindearbeiter sei gestern durchgelaufen und wollte seinen Dreck ins Küder schiessen. Und da ist der Container weit offen gestanden und zwei Behe rausgeguckt. Und wo er dran gezogen hat, war natürlich Frau Langfing. Ja, sie hat sich dann auch entschuldigt und ja, um irgendetwas gesammelt. Ja, was geben wir da für einen Stempel? Vielleicht ob auch nicht zu gross, he? Ja, und ob so in die Schublade vielleicht, wenn ich so vergleiche mit anderen. Wer haben wir als Nächstes? Der Herr Klarsicht. Herr Klarsicht ist ein gescheiter Mann. Er sieht alles im Dorf. Wie es um jede Familie, wo sie oben steht, und kann sie blendende Stufen einteilen. Auf der höchsten steht natürlich er selber. Logisch bei der Klarsicht. Nur letztens war es so vernebelt, dass einige seither nicht mehr Herr Klarsicht nennen, sondern Herr Klardicht. Ja, der grosse Stempelgeber wäre jetzt gleich noch hier. Aber die Höhe würde er jetzt auch nicht tun. Ja, gerade was er geboten hat, da müssen wir einen anderen hinein tun. Und wer haben wir da noch alles? Frau Putzwäsch. Oh ja, der arme Herr Alki. Der Bulle mit der Uniform. Frau Asylant, der Penner mit ausgelatschten Schuhen. Frau Arrogant. Der Herr Gitzhals, der Herr Lügner, der Übertreiber, der Armselig, der Sektierer. Liebe Gemeinde, wir haben manchmal eine besondere Gabe, andere abzustempeln und zu schubladisieren. Abgeleitete Akte mit dem Wort, so ist er halt jetzt einmal. Und wenn man die Person das nächste Mal sieht, dann wird ganz schnell die Schublade gezogen. Das ist eben jetzt der und die. Das Urteil ist gefällt, die Person in der Schachtel versorgt. Und von so einem Abgestempelten handelt unser Text. Und ich möchte den noch mit uns lesen. Matthäus 9, 9 bis 13. Die Berufung von Matthäus. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seinem Zollhaus sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus das hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Euer Opfer will ich nicht. denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Bis daher. Zöllner, Steuernehmer, sind dann überall in den Landes- und Ortsgrenzen, an den Strassenkreuzungen und Brücken und an den Stadttoren sind die gesessen. Die Zöllner haben mit den Römern zusammengespannt und haben ein bisschen mehr gefordert, als das römische Gesetz vorgeschrieben hat. Im ganzen Volk waren sie darum verrufen. Oh. Das hätte ich vorhin schon kommen sollen, ja. Das ist das, was ich erzählt habe. Zöllner. Mit einem Zöllner hat keiner mehr etwas zu tun haben. Religiöse Juden haben sogar einen grossen Bogen um sie gemacht, um klarzustellen, da ist der verstoßen, mit dem habe ich den nichts. Zöllner hat man lieber gesehen als kommen. Man hat sie mit über 35 Schimpfwörtern betitelt. Zöllner hat man in den gleichen Topf geworfen wie die Ehebrecher, wie die Heuchler, wie die Mörder und Sünder. Lügen und Schwören gegen sie war erlobt. Eine Frau, die ein Zöllner geworden ist, hat nach jüdischem Gesetz das Recht gehabt, sich von ihm scheiden zu lassen. Man hat sogar gesehen, wenn ein Zöllner seine Tochter zur Frau gibt, dann wirft sie gescheiter den wilden Tier vor. Und so ein Zöllner war unser Matthäus. Verurteilt, verhasst, abgestempelt, verachtet als gottloser Heuchler. Wehe, da ist zum Gottesdienst gekommen oder hat sogar gewagt, seinen Fuß über meine Schwelle zu setzen. Stellt euch der Matthäus so vor, wie er vor seinem Zollhaus sitzt. Vielleicht hat er von weitem schon mal gehört, wie der Jesus predigt, wie er Arme und Kranke geheilt hat. Wie hat er sich vielleicht auch nach dem gesehnt, nach Zuwendung, nach Annahme, nach Würde? Aber als verachteter Beamter sitzt er eben hier in seinem Zollhäuschen, still vor sich herkäuend, nachdenklich, seiner Fränkli zählend. Seine Entschädigung, Zöllner zu werden, geht ihm vielleicht nochmal durch den Kopf. Wie hat er denn geträumt vom Geld, vom Reichtum, von einem Häuschen so ein bisschen hoch über einem Städtchen, auf der Anhöhe, von einer Familie? Und jetzt das. Da ist er. Aber ihm bleibt keine Wahl. Vom eigenen Volk verstoßen, von den geistlichen Führern abgestempelt, verachtet, mit dem wollte keiner mehr etwas zu tun haben. Da, wo er so gedankenversunken, so vor sich herbrütet, da kommt plötzlich der Jesus. Und er guckt ihm tief in die Augen und sagt, folg mir doch nachher. Das Erste ist, Gottes Barmherzigkeit ist anders als unsere. Wie anders sind doch die Augen von Jesus als unser? Kein Wort von Zöllner, Schublade, Stempel oder das ist jetzt das, sondern es steht nur, Jesus sah ihn am Zoll sitzen. Er sieht ihn. Er sieht nicht so, wie wir ihn sehen. Wie schnell wird bei uns eingeteilt, meist ohne nachher zu fragen. Die Bibel sagt, wir sehen nur das, was vor Augen ist. Aber Gott sieht unser Herz. Und das Herz, das sieht Jesus. Seine Frage ist nicht, was hat er gemacht, sondern was geht auch in diesem Zöllner, in dem seinem Herz vor? Er sieht sein zerbrochenes Herz. Und er steht ein interessanter Satz und er sprach zu ihm, folge mir nach, wohl das kürzeste Evangelium überhaupt. Und noch die kürzeste Antwort. Er stand auf und folgte ihm. Die heiligen Gelehrten, die diskutieren und debattieren lieber stundenlang mit Jesus. Sie verwickeln ihn lieber in ein Streitgespräch. Der Matthäus aber steht auf und folgt ihm nachher. Keine Frage, nichts. Er weiß sicher halb so viel, wie die Gelehrten wissen über das Wort. Wahrscheinlich hat er nicht eine einzige Bibelstelle gehört, kennt über den Messias. Der grosse Unterschied. Sein grosses Plus zu allen anderen aber ist, er steht auf und folgt ihm nach. Und Jesus hat ihn bedingungslos angenommen, geliebt und gerufen. Und das hat sein Herz dermassen berührt. Und liebe Gemeinde, das war wohl alles. Aber es war genug. Keine Frage nach seinem Leben, nach seiner Herkunft, nicht einmal nach seinem Namen, sondern nur, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Aber Jesus, weißt du denn nicht, wer das ist? Den kannst du doch nicht einfach so rufen. Der hat doch viel zu viel Dreck am Stecken. Und sicher auch schon einiges auf seinem Kerbholz. Wer weiß, was der dir noch antun wird. Was denn? Seine Kasse plündern? Wäre gar nicht so tragisch. Jesus hat ja gar nicht viel gehabt. Aber Jesus, dein Ruf wird ruiniert. Wenn du den Zöllner aufnimmst, ist er ruiniert worden. Jesus ist bis heute der einzige Name unter dem Himmel, der bei den Armen und Bettlern und Verachteten und Verstoßenen willkommen ist. Jesus sieht nicht das Äußere, sondern das Innere. Das, was wirklich in uns drin ist. Er sieht seine Sehnen, sein tiefe Verlangen nach Annahme. Und darum braucht Jesus auch keine Frage mehr zu stellen, sondern nur noch zu sagen, folge mir nachher. Und er stand auf und folgte ihm. Und ich glaube, der Matthäus hat hier in diesem Augenblick gemerkt, dass der Jesus der einzige Doktor ist, der ihn heilen kann. Nur Kranke brauchen einen Arzt, sagt Jesus. Selbstgerechte, denen kann er gar nicht helfen. Wer sich selber für gesund hält oder seine Krankheit versteckt, den kann man nicht heilen. Und darum soll unsere Kirche ein Krankenhaus sein, ein Ort, wo Verwundete, wo Gescheiterte um mich nicht dürfen Orientierung finden und Hilfe. Aber wie viele tragen lieber ihren Heiligenschein hinter ihrem frommen Fassade, feinsäuberlich versteckt mit wunderschönen Sonntagskleidern? Und wenn der eh noch scheitert und das nicht mehr verbergen kann, dann verlässt er oft die Gemeinde um mich. Nicht zuletzt auch, weil andere Gerechte mit den Fingern auf ihn zeigen. Jesus aber kommt gerade für die mühseligen, Kranken und Schuldbeladenen. Sie sollen bei ihm Ruhe finden. Kirchen, die gescheiterte keinen Platz mehr finden, werden sehr viel nach einigen Jahren geschlossen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Gerechte. Kranke brauchen den Doktor. Und ich habe darum letzten Sonntag schon gefragt, dürfen wir irgendwie auch als Christen noch krank sein? Geben wir es noch zu, dass wir es irgendwie hier versammeln, weil wir Hilfe brauchen. Weil wir tot, krank sind oder um den Heiland brauchen, wo uns ein Leben retten kann vom Verlorensein. Hier aber steht, sie ärgerten sich darüber, dass Jesus sich mit dem Gesindel abgibt. Pharisäer sind anderer Meinung, weil sie ihre fromm sind, ihr ein Alter stellen. Sie fühlen sich nicht bedürftig. Ein Schluck Wasser. Er war überzeugt, das ist gesund und das schenkt mir ein längeres Leben. Er war ein strenger, harter Typ, der gewusst hat, was recht und was ordentlich ist. Er gibt den Leuten, die stramm gestanden, wenn der frühere Polizeibeamte vorbeigegangen ist. Jeden Morgen trinkt er Wasser hinter seinem Haus aus seinem eigenen Brunnen. Wäre noch mal so diszipliniert wie er? Er hat nach dem Grundsatz gelebt, tue Recht und scheue niemanden. Er hat gewusst, was Recht ist und Recht tun heisst. Schliesslich trinkt er ja jeden Morgen aus seinem eigenen Brunnen. Das hat ihm Kraft gegeben und Überzeugung. Alle anderen sind sowieso voll, ungewaschen, unmoralisch. Er versucht ja nicht, die anderen von seinem Wassertrinken zu überzeugen. Es ist ihm sogar recht, der einzig Gerechte zu sein. Er fühlt sich selbstgerecht. Ungerechte sind die Unanständigen, eben solche, die kein kaltes Wasser getrunken haben, aus sich selber, aus seinem eigenen Brunnen. Aber eines Tages wird der selbstgerechte alte Mann von Schwindel erfasst. Nur mit Mühe kann er sich zu seinem Brunnen hinter seinem Haus schleppen. Dann muss er ganz schnell um ins Bett. Er wird schließlich so schwach, dass er sich nicht mehr auf seinen Beinen haben kann. Noch nie im Leben hat er einen Doktor gebraucht. Aber jetzt ist es soweit. Er lässt den Dorfarzt rufen, der aber guckt ihn ganz sorgenvoll an und sieht, hey, euer Körper, der ist ja ganz vergiftet. Ihr müsst jahrzehntelang giftige Substanzen getrunken haben. Ich vermute, das ist der Brunnen hinter eurem Haus. Ihr dürft auf keinen Fall mehr daraus trinken. Und ich habe mich so gefragt, gibt es uns nicht manchmal schon so? Man denkt, ist doch alles in Ordnung. Dabei bräuchte man schon seit langem einen Doktor. Meiner Frau ist es als Kind so gegangen. Sie erzählt mir, dass sie keine gerade Linie sehen konnte, aber sie hat es nicht gewusst, bis er einen Augenarzt die Brille aufgesetzt hat. Man hält sich für gesund, bis man den Vergleich hat, wie es auch könnte sein. Und darum ist Jesus zu uns gekommen, um uns die Augen aufzumachen. Dass wir sehen, dass wir Hilfe brauchen. Er möchte, dass wir unsere Krankheit sehen, aber auch ihn als Doktor sehen, der uns heilen kann. Und er verschreibt uns nicht nur als Augenarzt die Brille, sondern er ist auch die Brille selber, die wir so dringend brauchen, für in dieser Welt, in der wir drin leben, zurechtzukommen. Der erste Schritt aber ist, dass ich erkenne, wie krank ich eigentlich bin. Wie fest ich selber Gottes Hilfe brauche. Und genau das hat der Matthäus, der Zöllner, eben erkannt. Er hat sich nicht selber für gerecht gehabt. Er wusste nur viel zu gut, was ihm fehlt. Und darum geht er auch den zweiten Schritt. Er geht zum Arzt, der man helfen kann. Und seine kranke Seele darf heil werden, darf frei werden und darf Frieden finden. Letzthin gerade hat mir jemand erzählt, der so froh und glücklich ist worden, wo er eine gesunde Diagnose bekommen hat. Und wir alle haben so von Herzen mitgefreut. Wie geht es uns mit Jesus als Doktor? Können wir uns noch über ihn freuen? Oder gibt es noch ändern, so ein bisschen wie der Pharisäer? Dass wir denken, ach, ich bin doch irgendwie schon ganz in Ordnung. Ich brauche doch niemanden. Das Problem von vielen Pharisäern war nicht ihre Frommsein. Nein, dagegen hat doch Jesus nichts gehabt. Ihr Problem war, dass sie denkt, ihre Frommsein machen sie gerecht vor Gott. Sie haben nie erkannt, wie krank und wie überheblich sie sind. Sie bilden sich so viel ein auf ihre eigene Leistung, statt sich von Gott heilen zu lassen. Und liebe Freunde, was wir darum alle so dringend brauchen, ist Gottes Barmherzigkeit. So lesen wir es noch hier im Vers 13. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, ich will, dass ihr barmherzig seid, nicht eure Opfer. Ich bin für die Sünder gekommen, nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Gott wollte, dass wir erkennen, wie er uns sieht. Wie vorbehaltlos er uns ruft. Folg mir doch nach. Heute redet man immer viel von Barmherzigkeit. Wem es schlecht geht, der geht zum Sozialamt. Barmherzig, das tönt so eher so ein bisschen nach Bärenmanni. Barmherzig sein, das sind so die gemütlichen Trottel, die sich ausnutzen lassen. Heute melden sich die Leute beim Sozialhilfe, bei den zuständigen Beratungsstellen. Die haben sich darum zu kümmern. Die sind schliesslich dafür angestellt und zahlt. Doch ihr Lieben, wenn keiner mehr barmherzig ist, dann wäre unsere Gesellschaft in der Kürze am Ende. Und darum müssen wir auch zurückkehren zu Gottes Barmherzigkeit, wo er uns in seinem Sohn Jesus geschenkt hat, am Kreuz. So, wie er mich bedingungslos begegnet, so möchte ich auch, dass wir einander begegnen. Bei Jesus ist kein Ein- und Urteilen, sondern einfach Barmherzigkeit, die Wärme ausstrahlt. Wie die warme Sonnenstrahlen, die uns jetzt um mich berühren, in der Ostersonne, die uns die Wärme zurückbringen. Die Silbe hier von Barmherzigkeit. Erbarmen kommt irgendwie von warm. Barmherzigkeit ist wörtlich Wärme weitergeben, die von Herzen kommt. Ein Wort für Barmherzigkeit in Hebräisch heisst hier Raham und das heisst Mutterschoss. Es meint etwas, was aus dem tiefsten Inneren kommt. Das Problem von unserem Denken ist, dass wir so viel zu schnell ein- und urteilen, eben wie die Pharisäer. Das ist eben jetzt der und die. Unsere Begrifflichkeit ist vom griechischen Denken her geprägt. Und darum sagen wir so schnell, ja, da ist jetzt so und so und die so. Unsere Begriffe sind so gefüllt, dass wir darunter immer etwas uns Fixes vorstellen. Darum schubladisieren wir auch so schnell in Zöllner und Sünder. Und so ist es mit allem. Wie in unser Schema, unsere Richtlinie, unser Denken ist statisch, alles immer in Normen verpackt. Wenn wir aber hebräisch denken, merken wir, hier war es nicht so gewesen. Hier sind oft viele Wörter miteinander verbunden. Manchmal sogar ganze Geschichten damit zusammen. Und so ist es auch hier gemeint. Im alten Israel war Barmherzigkeit nie eine Norm, wo man einfach sieht, so und so ist es jetzt. Sondern im alttestamentlichen Denken sind Worte immer in Bewegung. Und darum ist Barmherzigkeit in der Bibel nicht einfach eine Norm, die festgelegt ist, wie Barmherzigkeit ist und soll sein, sondern es ist vielmehr ein Handeln. Ein Gemeinschaftsverhältnis, könnte man sagen. Es geht immer um Beziehung. Und die ist nicht einfach so, sondern die muss sich immer um ihn bewähren. Sie ist auch nie abgeschlossen, sondern sie lebt, sie bleibt in Bewegung. Was im Sohn sitzt, sondern es ist eine Geschichte. Und zwar die Geschichte von Jesus mit dir, die weiterläuft. Es ist eine Barmherzigkeit, was ich uns in Jesus jeden Tag neu zuwendet. Gottes Barmherzigkeit bleibt in Bewegung. Sie geht dem Verlorenen nachher zu sie sucht. Wie lang? Bis er es findet. Er geht nicht auf. Sie sieht die Tiefe von unserem Herz und weiss, wie es da drin aussieht. Und darum ruft sie uns zu, folgen wir nachher. Und es ist eben nicht so, sondern indem man selber zu uns gekommen ist, mit uns geschaffen hat, bringt er seine Barmherzigkeit mit seinem Leben. Sie besteht aus seinen Taten, aus seinem Leben und aus seiner Liebe zu uns. Es ist eine Barmherzigkeit, die von Gott selber kommt. Und darum hat Gott bis heute ein Herz für ausgestoßene und verachtete Leute. Gerade zu ihnen geht Jesus und er lebt mit ihnen. Sie nimmt er bis heute an. Und darum noch das Zweite, Gottes Barmherzigkeit ruft das Verachtete. Wir haben es gelesen. Ich bin nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Kranken. Wir haben gehört, wie vorbehaltlos Jesus auf den Zöllner zugegangen ist. Keine Frage nach wie und was. Auch keine Anklage oder ein Vorurteil. Kein das ist eben jetzt auch die, sondern bedingungslose Annahme. Jesus kommt nicht mit der Forderung. Zuerst musst du dich zukünftig noch ein bisschen ändern und so werden, wie wir dich haben wollen. Den wirst du vielleicht angenommen. Und wenn sie noch tut, wie lange heisst es noch, ja, weißt du, das ist eben der und der gewesen, der dann früher so gelebt hat. Die Gelehrten haben noch 150 Jahre nachher über Jesus gespottet. Ach, der Jesus mit seinen Zöllnern und Fischern, die seine Jünger waren. Er kommt nicht mit Bedingungen, sondern mit Hingabe und schenkt uns immer zuerst sich selber mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Vergebung. Das ist der Grund, warum sich Sünder bis heute bei ihm so angezogen fühlen. Weil er sie bedingungslos zuerst einfach mal annimmt. Überall waren sie ja gemieden, sie waren verachtet. Jesus aber kommt, setzt sich zu ihnen an den Tisch und bietet ihnen seine Freundschaft an. Weil er gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Denn die Gerechten, die hat der Matthäus ja verurteilt und verachtet. Darum noch die Frage, wer sind denn eigentlich die Gerechten? Wir meinen gerne, dass sie die Gewissenhaften, die Korrekten, die Zuverlässigen, die Anständigen, die frommen Vorbilder für andere. Nur Jesus ist nicht bei diesen Gerechten, sondern er ist bei den Sündern. Um etliche von ihnen zu gewinnen. Und auf die Frage von den Gerechten, warum bist du denn mit denen zusammen? Da antwortet Jesus einfach mit dem Bild vom Arzt. Nicht für dich bin ich auch, sondern für die Kranken. Sie haben den Doktor nötig. Damit seht ihr den Gerechten, ihr seid die, die die Schrift studiert haben. Eigentlich solltet ihr Doktor sein. Verurteilt aber nur, statt dass er ihnen helft. Ihr solltet irgendwie die sein, die anderen Wunden verbinden. Aber ihr schlägt Wunden mit eurem Gesetz und Verachten. Und genau darum hat Jesus kein Schubladenregister bei sich gehabt, wie ich hier. Du hier und du da. Du Sünder und du Gläubig. Das haben nur die Gerechten gehabt. Darum kann Jesus nur denen helfen, die sehen, dass sie selber krank sind. die im Gewissen getroffen waren. Und sehen, wer sie selber sind. Wo sehen, wie verloren dass sie sind, ohne die Barmherzigkeit von Jesus. Denn ob einer gerecht ist, sieht man eben nicht an dem, was er weiß, sondern an dem, was er lebt. Letztlich aber war nur einer gerecht. Jesus selber. Und wenn wir das Neue Testament lesen, sehen wir leider wenig Gerechte, die Jesus helfen konnten. Sie leben in ihrer eigenen Gerechtigkeit, wie der Mann mit seinem eigenen Brunnen, der nur aus sich selber getrunken hat und er nicht erkannt hat, wie vergiftet das er eigentlich ist. Sie meinen, sie hätten Gnade und die Vergebung nicht mehr nötig. Sie meinen, sie können ihren Stand vor Gott irgendwie selber herbringen. Ihnen kann Jesus leider nicht mehr helfen. Die Wurzel aller Sündenkrankheit ist darum zu meinen, ich schaffe es selber. Wir kommen doch ohne Jesus zurecht. Gerecht werden wir aber können wir nur durch Jesus und durch seine Gnade. Und Gnade kann man nur empfangen durch unverdiente Zuwendung von unserem Herr Jesus Christus, indem wir ihm nachfolgen, wenn er uns ruft. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Matthäus hat den Ruf gehört. Da gibt es gar nichts mehr zu fragen. Auch nichts mehr zu diskutieren. Das kann man ja auch manchmal, stundenlang. Und man kommt doch nicht weiter in seinem Glaubensleben. Was zählt und wichtig ist, ist seine Taten. Er stand auf und folgte ihm nach. Das entscheidet im Leben. Das Entscheidende im Leben kommt nie aus dem Wissen darüber, wie man und andere sollten sein, sondern indem ich aufstehe und selber den Weg unter die Füße nehme und Jesus nachfolge, weil er mich gerufen hat. Wer bei einem Weg ans Ziel wollte kommen, der muss den Weg auch gehen. Matthäus aber stand auf und folgte ihm nach. Zum Ursprung, zur Lebensquelle finde ich da, wo ich mich rufen lasse, wo ich mich angenommen und geliebt weiss, wo ich heim zum Vater komme. Und was passiert dann? Der Matthäus, der Zöllner, ladet sofort alle ein. Manchmal denkt er vielleicht noch, ich kann gar nicht dazugehören. Ich bin doch nicht gut genug. So ganz gehöre ich eben doch nicht dazu. Ich bin eben nicht fromm genug. Was habe ich doch im Leben alles falsch gemacht? So kann mich Gott doch nie lieb haben. Dann nimm die Geschichte für dich. Auch du bist ein geliebtes Gotteskind, ohne Einschränkung. Das Schöne hier ist noch, der Matthäus, der beteiligt sich sofort dran. Er tut, was er kann. Ich stelle mir vor, dass er früher viele Partys gefeiert hat mit seinen Kollegen. Das hat irgendwie zu den Geschäftsbedingungen gehört. Jetzt nutzt er es voll aus, andere mit Jesus bekannt zu machen. Und er organisiert eine Party und lädt Kollegen und Nachbarn ein, sogar seine Finde und Pharisäer, Jesus und seine Jünger, alle sind eingeladen. Er hofft so, dass auch noch andere mit Jesus in Kontakt kommen. Und wo uns Jesus begegnet, da wollen wir, dass auch andere das Wichtigste und das Grösste können erleben. Dass wir so viel Liebe und Fantasie und Mut wird da frei, um andere Türen zu öffnen, dass sie auch Jesus finden. Wie aber werden wir so? Mit diesem Zitat möchte ich schließen. Der Dietrich Bonhoeffer berichtet einmal von einem Gespräch mit einem jungen katholischen Priester. Beide haben sich die Frage gestellt, was sie in ihrem Leben eigentlich noch will. Und der junge Priester hat gesagt, ich möchte ein Heiliger werden. Ein heiliger Mann. Und der Bonhoeffer war beeindruckt, hat ihm aber widersprochen und hat gesagt, und ich möchte lernen glauben. Und er sagt, der Unterschied ist mir erst später bewusst worden. Erst wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst einen heiligen oder bekehrten Sünder, einen Kirchenmann, einen gerechten oder ungerechten, kranken oder gesunden zu machen, erst dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Und ich denke, das ist Glauben. Und darum geht es. Nicht um das, was ich selber mache, sondern sich rufen lassen von ihm. Und ihm einfach nachfolgen. Offen sein für das, was Gott an mir tut. Und nachher durch mich tut. Wenn wir noch beten zusammen. Danke, Jesus, für das Beispiel, das du uns gegeben hast in diesem Matthäus. Und du einfach gesagt hast, folg mir nachher. Und er hat es einfach gemacht. Und wir sind manchmal so in fromme Diskussionen verwickelt und checken es nicht mehr, wo wir stehen. Und du willst irgendwie uns nur an deinem Herz haben. Und deine Liebe ist so gross, dass sie alles mit allem fertig wird, wo wir nicht zu Schlag kommen. Erst wenn ich mich fallen lasse in deinen Armen, ja, das will mir immer um mich tun. Weil wir können uns nicht verändern. Aber du kannst es durch deine Gnade. Und danke, ist deine Liebe heute Morgen da. Und du ladest schon uns ein. Und siehst, folge mir nach. Du weißt, wo wir stehen. Wo wir nicht weiterkommen, was uns bewegt. Nimm uns in deine Arme. Und wir wollen uns einfach fallen lassen. Und es ist nie noch schöner, als in deiner Gegenwart, in deiner Nähe. Danke, hast du dein Leben gelassen für meine Schuld. Und dass ich jeden Morgen nichts auf deine Gnade blicken. Und ich bitte dich jetzt, dass du dir die Reihe gehst und jedes einfach ausfüllst mit dir selber. Du bist es, was wir brauchen. Und du bist schon der, der das kann, was wir nicht können. Und darum beten wir dich an, noch einmal mit einem Lied, bevor wir zum Abendmahl kommen. Danke, bist du in unserer Mitte. Mitten unter uns ist dein Reich. Amen.